Achtung, Achtung, diese Folge ist in zwei Teile eingeteilt. Der erste Teil kommt am 1. Juli und der zweite Teil dann ganz normal, wie gewohnt, am Donnerstag, also am 4. Juli. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß, über 2 Stunden insgesamt und ja, möchten damit ein bisschen wieder gut machen, dass ihr letzte Woche vergeblich auf eine Folge gewartet habt. Let's go!
Schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Ey, du siehst aus, als hättest du in der letzten Zeit ganz schön viel gefickt. Hallo, mit diesem Satz möchte ich gerne einsteigen und grüße meine ehemalige Mitauszubildende, die ich jetzt vor kurzem bei mir hier am Rewe getroffen habe. Ich lasse diesen Satz unkommentiert stehen, aber ich finde, wenn das, man muss sagen, wir haben uns seit 15 Jahren nie gesehen, der Einstiegssatz ist, dachte ich mir, okay, nehme ich an. Frage, wie
Das
sehen.
klingt eigentlich nach einem ganz sympathischen Einstieg. Ja, also da gibt es Leute, die einen da irgendwie. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt jemanden nach 15 Jahren das erste Mal wiedersehen würde, wäre ich, glaube ich, so gehemmt, erstmal dieser Person Hallo zu sagen, dass das auf jeden Fall nicht mein Einstiegssatz wäre.
Also ich muss dazu sagen, ist sozusagen aus meiner zweiten Ausbildung, die ich da irgendwann mal als Restaurantfachmann genossen habe, ist es eine ganz, ganz liebe Kollegin gewesen, die ihre Zeit in der Küche gearbeitet hat und sozusagen im gleichen Jahrgang war. Und ich würde jetzt behaupten, wenn ich meine erste Ausbildung angehe, die mich dann unter anderem ja auch in die Stadtverwaltung Dresden geführt hat, also dort wäre ich jetzt etwas irritiert gewesen, wenn damals in der Bibliothek, wo ich gearbeitet habe, das der erste Gedanke gewesen wäre von den lieben Menschen da.
Du hast in der Bibliothek gearbeitet? Hast du mir das schon mal erzählt? Das kommt mir gerade völlig fremd vor. Also ich kenne irgendwie nur deine, ich sage jetzt mal, goldene Möwenzeit und halt deine
Ja, und das.
DJ-Zeit, aber das dazwischen drin noch, bei der Stadtverwaltung? Du?
Ja, mit
Also nie, dass ich
knackig
dir
jungen.
intellektuell nie zutrauen würde, sondern eher so nach dem Motto, dort muss man ja auch relativ zuverlässig erscheinen, oder?
Ja, das war damals nicht so das Problem. Es war halt so, wie du bist halt irgendwie aus der, habe ja Realschulabschluss, bin ja dann mit 16 sozusagen raus aus der Schule. Und leider so war das noch nicht die Zeit, wo du irgendwie ein Jahr lang nach Australien erstmal gegangen bist, um dich selbst zu finden. Und das will ich jetzt auch gar nicht judgy meinen, sondern ich hätte das wahrscheinlich wirklich sehr gerne gemacht. Aber da war es ja wirklich so, du hörst auf, du machst eine Ausbildung. Und weil ich einfach so gar keinen Plan hatte und mein Ursprungsplan Einzelhandelskaufmann nicht geklappt war, habe ich dann halt so eine schulische Ausbildung gemacht, nannte sich kaufmännischer Assistent für Datenverarbeitung. Und da hat es mich dann sozusagen in den praktischen Teilen dann immer in die Stadtverwaltung Dresden gezogen, weil, ja, weil ich halt dort war. Und da war ich direkt in der Bibliothek im Rathaus da und habe mich mit 19 gefühlt, wow. So will ich mich nicht mal mit 75 fühlen. Und deswegen habe ich dann diese Ausbildung brav zu Ende gemacht, Mama. Und ich glaube, alle waren erstmal ein bisschen beruhigt, dass doch die Perspektive da ist, dass noch was aus mir werden könnte. Ja, aber ich sag mal so, war jetzt nie so die Zeit, wo ich mir denke, wow, da will ich gerne nochmal zurück. Aber man hat es
Ja,
halt
kann ich mir
gemacht.
vorstellen. Ja, es klingt irgendwie zwar auf der einen Seite ein bisschen ungewöhnlich und ein bisschen trocken, aber gut, so wie du schon sagst, diese typische Ausbildung. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, genau der Jahrgang, wo das erste Mal so ein bisschen okay war, wenn man dieses typische, du musst erst mal eine Ausbildung machen, dann einfach geskippt hat, auch wenn das in meiner Familie nie bei allen so angekommen ist. Aber ich glaube, davor war das tatsächlich, wie du schon sagst, noch völlig normal, dass man immer einfach nach der Schule erst mal eine Ausbildung, einfach auf Nummer sicher gehen, einfach mal 3 Jahre des Lebens einfach komplett wegschmeißen, zerknüllen, in die Tonne treten und sagen, Hauptsache, ich bin auf Nummer sicher.
Ja, das ist so, also insofern freue ich mich schon, dass hast du von zu Hause irgendwann mal so das Gefühl, okay, ich müsste jetzt erstmal irgendwie was machen, oder war eigentlich dein Selbstbewusstsein da schon echt, ich kenne dich ja, wobei wir kennen uns ja mittlerweile eigentlich auch schon relativ lange, eigentlich auch noch, als du jung und knackig und frisch bist, gewesen bist.
Meine
Ja,
Mutter hat
hat.
mich da schon so weit in den Arsch getreten, dass ich halt einen Arsch hochkriege, dass ich nie nach der Realschule mich dann einfach vor den Computer setze und nur bis zur Rente sitzen bleibe, so nach dem Motto.
Sehr gut,
Und
schon mal die Mama.
dementsprechend, ich habe ja auch die Ausbildung angefangen bei Aral, aber ich sag mal so, als ich dann den Entschluss gefasst hatte, diese Ausbildung nicht weiterzumachen und mich da mehr in Richtung Transvestit zu bewegen, so war da schon relativ viel Rückhalt da. Doch, also da war jetzt nie so, dass das dann hieß, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Ich will, dass du an der Tankstelle arbeitest, sondern da war schon relativ viel Verständnis auch für da, dass ich gesagt habe, ey Leute, so klassische Ausbildung, da bin ich halt einfach ein bisschen zu zu individuell für keine Ahnung, alles was so Routine angeht, ist ja eigentlich überhaupt nicht meins, ne? Da komme ich ja überhaupt nicht mit klar, wenn so Sachen geregelt ablaufen und wenn ich dann dort in die Tankstelle reinkomme und genau weiß, okay, erst wische ich die Regale ab und dann mache ich hier meine Kassenabschöpfung und am Schluss die Abrechnung und ich weiß nicht, das fand ich irgendwie alles immer ganz furchtbar. Es hat mich halt genauso gelangweilt wie vorher die Schule und so, dass ich dann halt auch am Ende dieser Ausbildung wirklich auch dazu geneigt war, so dieses typisch deutsche Ding zu machen, mir dann halt einfach den gelben Schein zu holen und auf Krankenschein halt einfach daheim zu bleiben. Also ich wäre wahrscheinlich wirklich so ein richtiger Scheißarbeitnehmer geworden, wenn ich in dem System geblieben wäre, der halt einfach nie irgendwo hinkommt. Also ich glaube, ich brauche schon auch diesen Druck aus der Selbstständigkeit, dass wenn ich wirklich krank bin, mir dann halt auch wirklich das Geld fehlt. Weil ansonsten würde ich wahrscheinlich auch jeden zweiten Gig einfach absagen, weil ich mich an dem Tag einfach nie danach fühle oder so. Ich bin schon wirklich ein sehr fauler und antriebsloser Mensch, was man vielleicht gar nicht glauben mag, wenn man mich so beobachtet. Aber ja, ich habe jetzt also, auch wieder festgestellt, Entschuldigung.
Ich würde nur kurz einwerfen, also würde ich mich insofern auch mit hinzusetzen. Ich glaube, die Motivation ist bei uns wahrscheinlich relativ schwierig, wenn wir die irgendeiner Sache, worauf wir wirklich so gar keinen Bock haben. Also ich kenne ja Leute wirklich, die, ja, die haben einen Job, den die wirklich abgrundtief hassen. Und trotzdem ist die Tatsache zu wissen, ja, aber die Tatsache, und das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, dann zu wissen, okay, ich habe jetzt hier mein Urlaubsgeld, ich habe hier noch vielleicht irgendwie 13. Gehalt. Das ist Antrieb genug, um zu sagen, nee, na klar, quäle ich mich hier jeden Tag in diese Scheiße rein. Und das auch unabhängig vom Alter, klar, logischerweise, ich würde sagen, so Generationen wie meine Mama, hat da vielleicht auch noch ein bisschen anderes Verständnis von Arbeit als jetzt die, sagen wir mal, jetzt noch jüngeren. Aber es ist wirklich so, dass ich dich da schon durchaus verstehen kann, dass du da sagst, nee.
Ja, nö. Anders würde ich auch nie funktionieren. Ich wäre wahrscheinlich dann wirklich auch so der Mensch gewesen, der dann irgendwie so, ach, da kenne ich auch Leute, ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Aber ich glaube, ich wäre auch so, auch in dieser Kategorie gewesen, wie Menschen, die ich kenne, die dann so, keine Ahnung, ich weiß gerade nie die genauen Fristen, aber gefühlt so 2 Jahre Festanstellung und dann kann ich ja das eine Jahr Arbeitslosengeld 1 voll mitnehmen und dann mache ich den nächsten Job, wieder so 2-3 Jahre, so das Maximum, was ich machen muss, dann nehme ich wieder das Jahr Arbeitslosengeld 1 mit und dazwischen lasse ich mich halt ganz, ganz oft krankschreiben. Und genau da, also ich muss auch sagen, seit ich selbstständig bin und in der privaten Krankenversicherung und alles vorstrecken muss, was Arztbesuche angeht, mache ich auch nie mehr diese unnötigen Arztbesuche. Diese, ja, ich fühle mich heute mal ein bisschen verschnupft, mache mir da mal ein bisschen weißes Puder ins Gesicht, damit ich hier noch ein bisschen blass aussehe und dann lasse ich mich mal schön 2 Wochen krankschreiben. Also da, ich habe wirklich viel, viel Zeit während meiner Schulzeit sinnlos beim Arzt verbracht, obwohl mir wirklich absolut nichts gefehlt hat, außer der Antrieb. Ja, jetzt wiederhole ich mich. Aber ich habe das auch letztens festgestellt, dass mir das auch manchmal, jetzt kommt so ein richtig dummer Satz und ich möchte da auch schon mal im Vorfeld sagen, ich möchte mich bei all meinen Freunden entschuldigen, aber ich habe mir jetzt so gedacht, weil ich habe jetzt die nächsten 1,5 Wochen Urlaub und keine Bookings und dachte mir so, da machst du mal risch einen chilligen. Die Sache ist aber die, als ich den Fehler gemacht habe und gepostet habe, ich habe jetzt Urlaub, dann kommen natürlich alle und schreiben mir, cool, du hast Urlaub, dann können wir uns ja sehen. Und mein Gedanke in dem Moment war, Alter, als ich noch 15 war und World of Warcraft gespielt habe und in der Schule niemand mit mir befreundet sein wollte, da konnte ich auch einfach mal zur Ruhe kommen. Aber das ist halt, also ich finde, es gibt auch daran, ein soziales Wesen zu sein und jemand zu sein, der wirklich viele Freunde hat, was ich wirklich in vielen Momenten sehr, sehr schätze, gibt's aber auch Nachteile. Und das ist halt wirklich so diese sozialen Verpflichtungen. Ich stelle es ja auch immer wieder fest, ich kann denn nach Hause gehen, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dann was zu verpassen. Das heißt, wenn ich aus dem Haus gehe, ist es ja meistens dann nie nur für eine Stunde. Das ist ja nie so, dass ich mich jetzt für eine Stunde mit einer guten Freundin auf einen Kaffee und einen Kuchen treffe, wie das normale Menschen machen, sondern ich
dann bist
halt
vernünftig,
mal,
sagst tschüss, war genau, nett mit dir, die Stunde ist vorbei.
Ich muss jetzt leider los, ich habe noch Steuerunterlagen zu ordnen oder was. Oder habe einfach keine Lust, weiter mit dir Zeit zu verbringen. Ich weiß nicht, wie das andere Leute so machen. Aber bei mir ist es dann ja wirklich so, dass ich dann auch mal 16 Stunden unterwegs bin. Und da ist ja dann natürlich so ein ganzer Urlaubstag weg.
Ich finde, was du schon meinst, wir hatten das jetzt ja in dieser Mallorca-Zeit, wo ja viele das auch ein bisschen verwechselt haben, dass ich dort natürlich jetzt nie zum Urlaub machen da war. Und dann hieß es, Mensch, guck mal, Marc auf Mallorca, das heißt ja gleichzeitig, der hat jeden Tag Zeit, sich mit uns zu treffen. Nee, und ich gebe dir recht, so in diesem Grad, ich glaube, das ist dann auch vielleicht dieser Unterschied. Auch da draußen, jetzt könnte man ja meinen, Mensch, guck mal, eigentlich ist es ja immer wie Urlaub, was die da haben. die legen zwei, dreimal die Woche auf. Und deswegen ist, finde ich, trotzdem wirklich dieses Gefühl für Urlaub ist so ein bisschen ambivalent. Also das heißt, ich finde, wenn du jetzt wirklich so einen klassischen, und du kennst das ja auch, wie du schon sagtest, noch aus deiner Aral-Zeit und auch ich als damals Angestellter, und dort ist es ja wirklich so ein Hinarbeiten auf den Urlaub. Und jetzt ist es so, dass wir unser Leben ja beide irgendwie so in die Richtung gebaut haben, dass wir im Prinzip ja uns das auch trotzdem nicht eingerichtet haben. Und wie du sagst, aber das Ding ist, Urlaub, ist die Grenzen verschwimmen dann halt. Und wie du meinst, am Ende kommst du dann relativ gestresst aus deinem Urlaub raus, weil du eigentlich jeden Tag, wie du schon meinst, eigentlich das auch jeden irgendwie gerne ein bisschen recht machen willst. Was, finde ich, auch grundsätzlich ja gar nicht schlimm ist, dass man eigentlich gerne auch Zeit mit Menschen verbringt. Aber ich gebe dir recht, diesen Ballon, wo man eigentlich noch wirklich, auch ich damals, eher so ein bisschen nie unbedingt der Beliebteste in der Schule war, hat mir die Sache einfacher gemacht. Weil da war es völlig okay, dass ich einfach auch in meinem Urlaub einfach mal meine Ruhe hatte.
Ja, ich weiß schon. Also das ist so, ja, so ein Hin- und Hergerissen sein. Aber apropos stinkend faul und apropos, wir sind gefühlt völlig im Stress. Lass uns doch mal die letzten zwei Wochen so ein bisschen besprechen, was wir so gemacht haben. Und im Rahmen dessen kommen wir dann an einem besagten Dienstag auch mal dazu, warum es letzte Woche keinen Podcast gab. Weil es doch... Ja. Auch ein Aufeinandertreffen von uns gab, was natürlich, wie sollte es anders sein, das Aufeinandertreffen der, wie bewerbe ich immer den Podcast, ja, der, also ich, mir fällt gerade das Wording nie ein, der großen Alkoholiker, da ist dann natürlich auch relativ lange Erholungszeit erforderlich. Ich würde mal beginnen mit der, mit dem Freitag, mit dem 21. Juni. Da habe ich nämlich zur Charity-Party in der Gisela gespielt. Das war quasi ein Tag, nachdem unser letzter Podcast kam. Und war wirklich ein bisschen, naja, ich weiß nicht, was ich mir erhofft habe, aber doch ein bisschen enttäuscht von den Leuten, dass dieser Punkt, wir machen mal eine Party für krebskranke Kinder, relativ wenig Leute interessiert hat. Also ich weiß nie, ich hab ja, muss man dazu sagen, die Gegebenheiten waren so, alle DJs bekommen im Vergleich zu sonst einfach die Hälfte ihrer Gage und die andere Hälfte der Gage wird gespendet, plus der Eintritt, was übrig bleibt hinterher, nachdem die Clubkosten bezahlt sind, wird gespendet, plus alles, was an Whiteberry Lillet und an Kirschlikör verkauft wird, gibt jeweils eine 1 € Spende. Und ich glaube, so besucht, wie die Party leider nur war, bin ich mal ganz transparent, wird nicht so viel Spende für die krebskranken Kinder am Ende übrig bleiben. Was sehr, sehr schade ist.
Aber ich habe da eine Idee zu, woran das liegen könnte. Ich glaube, man ist ja jetzt doch in die Richtung, das trifft ja eigentlich auf viele Sachen, auch auf Parteien und so alles zu. Man ist halt eher mittlerweile auf Gesichter konditioniert und es klingt jetzt richtig makaber. Ich glaube, du brauchst halt bei solchen Geschichten mittlerweile, und auch wenn das richtig in dem Zusammenhang mit Charity ekelhaft klingt, aber du brauchst halt irgendwie ein greifbares Gesicht, wo Leute emotional haben. Also es klingt zwar richtig übel, ich glaube, wenn es da geheißen hätte, die 6-jährige, sage ich jetzt mal Clara, ist an Krebs erkrankt, du hättest hier ein Bild, du hättest eine traurige, emotionalisierte Geschichte, die jetzt also ja wirklich dann auch in dem Fall so ist. Also ich kenne auch jemanden im, sagen wir mal, ein bisschen weiterem Umfeld, der mal an Leukämie erkrankt ist und auch bis jetzt da noch ganz, ganz doll an den Folgen zu kämpfen hat. Und ich glaube, sobald du so eine Art emotionalen Bezug hast und selbst wenn die Person dann vielleicht stellvertretend für eine komplette Gruppe ist oder für ein Krankheitsbild, ich glaube, dann ist es leichter, dem ein oder anderen, sagen wir mal, zu motivieren, zu sagen, ey, na klar, und da gebe ich ja auch gerne nochmal irgendwie ein paar Euros mehr. Da könnte ich mir sagen, dort liegt so ein bisschen die Krux. Was denkst du zu dem Gedanken?
Ja, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es so oder so ähnlich sein wird, dass da auch einfach zu wenig Inhalte vom Sonnenstrahl e.V. selber mitgeteilt wurden, sondern für die Veranstalter, was in dem Fall Erasmus-Studenten von der HTW waren, einfach, die haben einfach gedacht, die Leute wissen alle, was der Sonnenstrahl e.V. so ist und was er macht. Und wenn man sagt, wir machen eine Charity-Party dafür, dass die Leute dann schon alleine deswegen kommen. Die Hoffnung hatte ich natürlich auch ein bisschen. Es war trotz allem, muss man sagen, die Leute, die da waren und ich, hatten eine sehr, sehr lustige Nacht. Das war ziemlich wild. Es hat wirklich ein bisschen die Karten auch gespielt, dass es dann draußen geregnet hat, weil vorher war das ein bisschen überschaubar auf dem Floor, aber dann, als die Leute dann reinkommen mussten und nicht mehr in diesem chilligen Gisela-Außenbereich abhängen konnten, ja, dann sind sie dann auch mal auf den Floor gekommen und haben dann da auch mal ein bisschen Energie gegeben. Also das war schon sehr, sehr lustig. Aber ja, irgendwie ist das, ich weiß nicht, also wenn ihr jetzt da draußen das hört und jetzt ein übelst schlechtes Gewissen habt, dass ihr nicht gekommen seid und euretwegen die krebskranken Kinder jetzt kein Geld haben, könnt ihr natürlich trotzdem sehr gern an den Sonnenstrahl e.V. spenden. Also holt ich das denke einfach mir nach.
Aber das sind aber ein Punkt, den du gerade gesagt hast, den fand ich eigentlich auch gerade interessant. Und ich sag mal, das kann man ja leider auch, leider, das muss man auf uns genauso beziehen. Also ich glaube, dass gerade auch bestimmte Vereine, also Sonnenstrahl e.V., ich weiß auch sofort, was damit anzufangen, aber ich glaube auch wirklich, dass manchmal Vereine, und das würde ich jetzt einfach mal ganz breit oder bestimmte Sachen streuen, dort wirklich manchmal auch so ein bisschen in Anführungszeichen den habt ihr Katzen?
Oh, Entschuldigung, ich habe das Fenster offen, hier sind Kinder, die manchmal im Hof
spielen. Achso,
nee, wundere, dass ich hatte die also, Hof spielen, weil es ist Starkregen, aber
ja gut, okay, diese
gehen sie ihren Eltern
wenigstens ein ungewohntes Geräusch. Du, kann ja sein, ich meine, in 14 Tagen könnte viel passieren. Nee, ich würde schnell das in den einen Gedanken zu Ende bringen. Und zwar, dass man sich natürlich eigentlich auch wie wir mit jeder Saison neu uns wieder positionieren müssen und sagen, ey, übrigens, hallo, ich bin Lara Likör, ich bin DC Mark. Und das Ganze trifft halt auch Vereinen so zu, dass man dort in die Richtung...
Ich mach mal das Fenster zu.
Da hättest du noch gleich ein Testimonial. Ey, aber warte. Okay, ich würde das. Ja, lass sie doch mal spielen. Ich finde dafür, warte, jetzt kommt so ein richtiger Oldschool-Satz. Dafür sind's da auch die Kinder.
Ja, haltet euer Maul, Alter. Hier werden Podcasts aufgezeichnet.
Eben genau.
Die machen mehr Leute. Die machen mehr Leuten Freude als ihr.
Nee, aber jedenfalls, dass du dich als Verein oder so oder wie auch immer neu mal positionieren musst und immer wieder dich nochmal neu erklären musst. Und ich glaube, der größte Fehler, den man halt dann machen kann, ist dann aus so einem gewissen Selbstverständnis auch zu agieren, zu sagen, naja, wir machen das jetzt schon so lange, die Leute wissen, was mit uns anzufangen. Nee, das ist halt ähnlich wie in Clubs, die dann vielleicht irgendwann mal sagen, ach, wir brauchen ja eigentlich gar keine Werbeoffensive mehr. Wir müssen auch unsere Veranstaltung gar nicht mehr groß bewerben, weil die Leute wissen ja, wer wir sind. Und ich glaube, das könnte die Sache halt schwierig machen. Wobei ich es trotzdem schade finde, weil ich dir natürlich dort mehr Zuspruch in die Richtung da gewünscht hätte. Aber ja, drücken wir die Daumen. Finde ich trotzdem eine gute Sache, das vor allem so zu kombinieren, als das jetzt in Form von einer großen Gala oder irgendwelche Sachen, sondern ist doch irgendwie ein bisschen näher dran an den Leuten eigentlich.
Ja. Wie war dein Freitag, der 21. Juni?
Ich würde mir einfach mal so ein paar Sachen rauspicken, weil doch relativ viel passiert ist und ich jetzt allen da draußen so einen 3-Stunden-Podcast mit uns ersparen möchte. Und außerdem habe ich noch ein paar Sachen, die mir aufheben kann, und zwar Thema. Ich hatte in den letzten 14 Tagen unter anderem ein Firmen-Event bei einer sogenannten Silent Disco. Vielleicht für alle mal kurz zur Erklärung. Das Ganze fand erstmal statt im Kongresszentrum Dresden. Es waren ungefähr 2300 Leute da. Ist sozusagen eine Art wie große Vereinigung von unter anderem Rechtsanwälten, Steuerberatern. Also, und da gibt's halt auch wie dort, ich kann mir jetzt nicht auf den Namen, es ist kein Verein, aber es ist so eine Art wie... helf mir mal kurz. DC Morgen und die Wortfindungsstörung. Es ist kein Verein, es ist auch in dem Sinne keine Partei, es ist in dem Sinne auch jetzt kein...
Eine Gewerkschaft?
Gewerkschaft ähnlich, so würde ich es mal sagen, danke, das Wort habe ich gesucht. Es ist so gewerkschaftsähnlich, wo sozusagen ganz viele dort sozusagen sich aus dem Bereich mit angeschlossen haben. Und die haben halt immer einmal im Jahr ein ganz großes XXL-Sommerfest, was deutschlandweit immer mal woanders stattfindet. So heißt, im Kongresszentrum hat auf... diese Gesamtfläche, was im Endeffekt eine große Halle ist, halt so ein klassisches Kongresszentrum, wie man es kennt. Und es war im vorderen Bereich, hat eine Band auf der Hauptbühne gespielt. Und wenn man sozusagen ganz hinten ans Ende vom Kongresszentrum gegangen ist, da waren positioniert insgesamt 3 DJs nebeneinander. Einmal DJ Gia und DJ Flo, beide aus Leipzig, und ich. Und das ganze Silent Disco funktioniert halt so. Die Leute kriegen Kopfhörer auf. Insgesamt 800 Stück waren zur Verfügung, also war auch wirklich gutes Potenzial. Und dann hast du sozusagen an deinem Kopfhörer, der über eine Radiowelle betrieben wird, also das heißt gute Qualität und auch irgendwie störungsfrei, hast du 3 Kanäle. Diese 3 Kanäle, wie 3 Radiosender, sind wir halt wie 3 DJs gewesen. Und ich hatte schon mal so eine Silent Disco bisschen im abgespeckten Rahmen. Du hast dann sozusagen draußen nichts gehört, um vielleicht mal schnell die Sache zu Ende erklären. Das heißt, die Leute haben Kopfhörer auf, die können die Kanäle wählen. Und aufgrund der Farbe, ich hatte zum Beispiel grün, das Ganze gab's noch mit blau und das Ganze gab's noch mit rot, kannst du halt als DJ auch oben sehen, was für einen Kanal hören sich die anderen eigentlich gerade an.
Und das, finde ich, ist das Schlimmste, was ich bei diesem Silent Disc, also ich mache ja schon ganz paar Jahre regelmäßig Silent Discos, und als ich angefangen habe damit, gab es das mit den Farben nicht. Du wusstest also als DJ nicht, auf welchem Kanal die Leute sind, und das waren noch die glorreichen Zeiten. Ich finde, seit diese Leute alle die Farbwechselkopfhörer haben, ist das Schlimmste, weil du die ganze Zeit nur darum kämpfst irgendwie, du verbiegst dich ja komplett, du gehst ja komplett weg von deinem musikalischen Konzept und Anspruch und gehst ja nur danach, ich will hier möglichst viele Leute in meiner Farbe vor mir sehen. Also ich hatte eine Silent Disco, seit es diese Farbwechselkopfhörer gibt, in der Scheune, und das fand ich wirklich sehr, sehr anstrengend, weil ich jedes Mal richtig traurig war, wenn Leute den Kanal gewechselt haben. Ich war jedes Mal sofort so: Ja, dann fick dich halt. Dann verrecke halt bei anderer Musik. Hast du Pech? Naja, dann sind wir halt keine Freunde mehr.
Also was der Vorteil ist, also man muss da sagen, dass dieses System, das sozusagen über so eine Radiofunkwelle funktioniert. Und das heißt, dass das Signal sehr, jetzt wird's wieder ein bisschen nerdig, aber ich versuch's zu erklären, latenzfrei abhält. Heißt, wenn du zum Beispiel einen Bluetooth-Kopfhörer aufhast und du drückst bei dir auf dem Handy Play, dann wirst du merken, kommt mit so einer Zeitverzögerung von 2 Sekunden die Musik bei dir auf dem Kopfhörer an. Das ist, wenn man das jetzt nur konsumiert, relativ egal. Wenn du aber wie wir als DJs sozusagen am Start bist, ist das halt relativ blöd, weil natürlich gerade auch ich, also ich war ja sozusagen, ich mix ja sonst immer nur mit den sogenannten Monitoren, gerne nochmal unsere FAQs auf, wer ausschenkt, bei Instagram checken, dann wisst ihr, was sozusagen Monitoring ist. Heißt, ich bin es eigentlich gewöhnt, dass ich nicht mit Kopfhörern auflege. Das Geile ist aber an dieser Technik, du drückst, so müsst ihr euch das vorstellen, ich drücke Play bei mir und mit wirklich nur einer ganz minimalen Verzögerung kommt das Soundsignal sofort bei mir auf den Ohren an. Heißt, der Vorteil war, ich habe mir sozusagen als, damit ich das höre, was ich mache, auch eins von diesen Kopfhörern aufgehört. Heißt, ich konnte natürlich auch immer hin und her switchen und konnte sofort hören, was die anderen Kollegen sozusagen gespielt haben. Was die Sache sehr, sehr lustig gemacht hat, und ich gebe dir recht, es hat natürlich eher so einen gewissen Challenge-Charakter, weil, wohlgemerkt, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten halt jeweils so eine DJ-Pulte, die waren wie eine Art Block. Und dieser Block war von innen sich aus außen in der passenden Farbe leuchten. Das heißt, ich stand hinter einem identisch grünen DJ-Pult, die Kollegin hinter einem blauen und der Kollege, der liebe DJ Flo, hinter einem roten. So heißt, auch die Leute haben sofort die Assoziation, welche Farbe ist wer. Also und das hat die Sache trotzdem spannend gemacht, weil ich natürlich sehr kreativ geworden bin, weil auch bei mir gab es diesen Moment, wo ich gesehen habe von 400 Leuten, kacke, schalten jetzt viele auf blau um. Jetzt denke ich mir, was ist denn auf dem blauen Kanal los? Dann denke ich mir, der Kollege, der als Thema Schlager und Mallorca-Hits, das war wohlgemerkt nicht ich, sozusagen zugeordnet bekommen hat, der hat halt natürlich dann in dem Fall, ich sag mal, richtig klischeemäßig, aber atemlos von Helene Fischer gespielt. Das heißt, die sehen dann untereinander, oh, guck mal, dort wird gebrüllt. Und das heißt, die Leute switchen auf den anderen Kanal um. Heißt aber, das habe ich mir natürlich zugute gemacht, weil ich habe dann halt trotzdem mit Mikro gearbeitet. Und als zum Beispiel die Situation war, habe ich gesagt, ey, meine lieben Grünen, die wir noch übrig geblieben sind, tippen mal bitte alle mit Blau an und sagt, als nächstes kommt Backstreet Boys und Spice Girls Runde. Das haben die natürlich auch gemacht mit ihren Leuten. Und schon hatte ich die ganzen Leute wieder nebenbei. Oder vielleicht, um dir das auch schmackhafter zu machen. Es ist jetzt so, bei so Firmen-Events, ist es schon so, dass man dort natürlich hier und dort mal was trinken kann, aber meistens wird man dann über den Abend so, ja, sag ich jetzt mal so, der Endkunde steht halt im Vordergrund. Also das heißt, es kann auch mal sein, dass du halt mal kein Getränk hast, obwohl du jetzt gerne eine Weißweinschorle hattest. Und da habe ich natürlich gesagt, als ich relativ viel Grün auf meiner Seite hatten, der Erste, der mir jetzt eine Weißweinschorle bringt, hat innerhalb der nächsten 10 Minuten einen Songwunsch, den er auf jeden Fall bekommt. Und wenn du auf einmal siehst, wie die Hälfte der Tanzfläche zur Bar rennt, um dir natürlich eine Weißweinschorle zu organisieren, finde ich, hat das für mich einen sehr unterhaltsamen Fakt. Also
hat das nicht aber auch den Nachteil, dass du dann innerhalb von 30 Sekunden 40 Weißweinschorlen bei dir stehen hast?
Also ja,
Aber die versuchen das ja, also die haben die ja dann trotzdem bestellt. Also
Ja, aber ich hatte, naja gut, ich habe dann natürlich nur die erste entgegengenommen und die anderen wurden dann, ich glaube, so seitens der Gäste her vernichtet. Auf jeden Fall, finde ich, war das eine mega gute, interessante Experience, aber halt, wie du sagst, wirklich mit festgelegten Themen. Also DJ Gia hat halt 70er und 80er Hits, ich war für 90er und Aktuelles, was halt eine sehr, sehr große Range war, zuständig. Und es hat aber auch wirklich gebockt. Und du hast natürlich gesehen, auf einmal machen irgendwelche eine Polonaise, dann switchst du wieder zum Kollegen um und neben dir tanzen dann irgendwelche YMCA, wo du natürlich auch weißt. Also ich gebe dir recht, es ist schon ein gewisser Kampf ums Publikum, aber ich mag so Challenges. Und wohlgemerkt muss man dazu sagen, dass wir alle drei DJ-Kollegen uns halt wirklich echt auch sehr gut verstanden haben. Also wir haben uns auch zusammen wirklich super Backstage mit allem geteilt und waren da auch wirklich in keiner Weise irgendwie missgünstig und man hat halt gemerkt, wie wir dort alle drei oben maximal gearbeitet haben. Also
aber
jeder
ich glaube,
war
das
halt
ist auch nochmal was anderes, wenn das dann so wirklich so klar aufgeteilt ist. Also wenn es ja dann nicht dazu führt, dass du dir denkst, okay, hier auf dem Kanal läuft gerade Heads Will Roll, dann spiele ich jetzt mal auch Heads Will Roll, weil dann freuen sich die Leute auf meinem Kanal und wechseln nie auch noch. Dann geht das ja voll, weil dann ist es ja wirklich so ein bisschen klar eingeteilt und du musst dir selber noch Gedanken machen. Aber ich habe halt auch schon Kopfhörer-Discos erlebt, wo das dann tatsächlich relativ stark so passiert ist, dass dann halt eins zu eins von meinem Kanal die Songideen übernommen wurden und das war dann doch...
Echt, das ist... Okay, na das ist scheiße. Ich finde, man muss dazu sagen, das ist ja eigentlich auch nie Sinn und Zweck, sondern ja, ich finde zum Beispiel ja selber auch irgendwie, es ist ja wie wenn du, keine Ahnung, du würdest ja auch nie in einen Club gehen und sagen, Mensch, guck mal, wir machen dreimal Hausfloor. Also, ja, sondern ich finde ja wirklich, dass du gerade irgendwie diese Variable oder dass du vorher auch wirklich festgelegt hast, wer was wie wo spielt und von daher hat das zum Beispiel die Sache für mich auch relativ trotzdem entspannt gemacht, weil ich natürlich wusste, okay, ja, ich spiele jetzt hier kein Helene Fischer und bei mir kommt halt auch jetzt kein Hula Palu oder so, weil dafür gibt's halt den Schlager- und Malle-Kanal, nenne ich's mal. Und bei mir bewegt man sich dann doch irgendwie so ein bisschen eher Richtung, keine Ahnung, ein bisschen irgendwie ein bisschen mehr Reggaeton, alles, was halt irgendwie auch passend dazu war. Und also sprich, Silent Disco hat wirklich übelst gebockt, wenn man das aber halt wirklich so klar definiert. Also ja, insofern möchte ich sagen, schöne Experience und ich hätte nicht gedacht, dass die Leute trotzdem so mega geil da mitmachen. Weil wie du meinst, das ist halt ja, doch etwas schwierig, genau. Also insofern Silent Disco, Daumen nach oben für mich und auch für alle da draußen. Wenn ihr das mal irgendwo seht, es ist im Zusammenhang, ist es schon irgendwie auch trotzdem ganz lustig. Und es ist halt so weird, sobald du die Kopfhörer abnimmst, hast du halt eigentlich nur noch so ein bisschen den Hintergrundpegel von der Band, die auf der Hauptbühne gespielt hat. Und ich hinten in diesem XXL-Kongresszentrum da hinten mit meinen zwei Kollegen, ja, wir wirschen uns da einen ab und eigentlich denkt man sich, was sind das für schlechte Pantomimen, die da oben irgendwas versuchen zum Besten zu geben. Ja, genau. Wie ging's bei dir in der Woche denn noch so weiter?
Also ich würde mal sagen, ja, ich erzähle jetzt nicht mehr noch so viel zum Samstag, weil da war ich ebenfalls in der Gisela. Das ist, glaube ich, relativ, ja, unspektakulär irgendwie immer nur zu erzählen, wie es auf der Gisela im Sommer ist. Ich sag mal so, man hat ja relativ mitbekommen, wenn man die letzten Podcasts gehört hat, dass die Wochenenddienste in der Gisela meistens wirklich sehr, man musste sehr um die Leute kämpfen. Ich glaube, das hängt auch gerade mit den Temperaturen und allgemein ein bisschen mit der Clubkrise zusammen, die so herrscht. Also ich habe dazu ja auch ein Social Media Reel gemacht. Ganz kurz der Hinweis, dann ab Juli gibt es in der Gisela ein komplett neues Konzept auf den Samstag. Das solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Die haben nämlich dann auch einen Open-Air-Floor, der ganz cool werden wird, wo dann die Leute direkt live vor Ort voten können, was für Musik kommt. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich würde mal auf den Dienstag kommen, denn da waren wir in der Gisela, aber aus einem anderen Grund, denn es war Gisela Sommerfest. Die Gisela hat alle vom Personal und die DJs und die Runner und die Türsteher und alle eingeladen, zu einem großen Sommerfest zusammenzukommen. Und ich sag mal so, man hat im Vorfeld, glaube ich, schon ganz gut erahnen können, was das für eine Dynamik abgeben wird, wenn wir alle mal nicht zum Arbeiten da sind, sondern zum Feiern.
Hat man das?
Na, dachtest du dir, nee? Ich dachte mir, als diese Einladung kam, das wird garantiert richtig lustig werden.
Doch, das dachte ich, weil das hatten wir, du hast es auch schon mal angesprochen in einer der letzten Folgen, nämlich das Schöne ist, dass die liebe Gisela in Dresden auf der Löbtauer Straße, wenn ich mich nicht täusche, also gerne für alle, die es nicht kennen, immer gerne einen Besuch wert. Zurzeit halt wirklich, was heißt zurzeit, es ist nun mal, wie das so in Teams ist, du hast Leute, die kommen, die gehen. Manchmal ist die Dynamik eine bisschen bessere, manchmal eine schlechtere, aber in der Gisela ist es zurzeit wirklich einfach ein schönes, nettes Miteinander. So hat es dann eben auch dort, ich sag jetzt mal, die Geschäftsführung dann nach außen transportiert. Und entsprechenderweise, ja, war das Sommerfest und ich war schon wie immer etwas traurig, weil ich ja das Wochenende davor noch in Hamburg und in Kiel war. Da gebe ich gleich noch mal ein paar kleine Insights, aber jedenfalls ist es halt, wie sich das natürlich gehört. Man kommt wieder mit 100 Jahren Verspätung aus allen möglichen Sachen an und ich war dann um 9:30 am Hauptbahnhof in Dresden und dachte mir, na warte mal, es ist ja immer noch das fantastische Sommerfest in der Gisela. Und ich denke mir, naja, 22 Uhr, ich kenne euch ja auch alle ein bisschen, wird ja vielleicht noch ein bisschen was los sein. Und ich möchte sagen, als ich um die Ecke kam und hat sich das wie so eine Art Homecoming angefühlt, ich habe dich da gut gelaunt, auch noch mit dem ein oder anderen bekannten Gesicht, sei es DJ-technisch, aber auch im Barbereich oder auch Leute, die sozusagen dort in der Geschäftsführung mitsitzen, gesehen. Und dann kam das, man hätte es kaum glauben können, dann habe ich auf einmal ganz schön Durst bekommen. Und dann haben wir alle auf einmal ganz schön nochmal mehr Durst bekommen. Kann man das so sagen? Ja.
Das Ding war, ich habe den ganzen Abend mich wirklich sehr zurückgehalten und dann war es halt so gegen um 10 und eine liebe Barkeeper-Kollegin aus der Gisela fragte mich so, wollen wir mal einen Tequila trinken? Und ich so, ja, eigentlich, also ich fand, muss dann auch ehrlich sagen, ich fand das Mitarbeiterfest oder Sommerfest ein bisschen, ich sag mal so, ich habe mich halt wochenlang drauf gefreut und habe mir natürlich was krasseres, wie es immer so ist, ausgemalt, als es dann am Ende war. Es war dann doch nicht ganz so spektakulär, sondern es war halt die typische Grüppchenbildung. Und dachte mir, gut, so ein Tequila, den kannst du halt schon mal trinken. Und genau in diesem Moment,
maximal,
in diesem Moment kommst du rein, wo ich diesen Tequila getrunken habe. Und ich denke mir so, oh, das war ein Fehler. Das war jetzt genau der Vorsprung, den du nicht haben solltest, wenn Marc hier reinkommt. Ich sag mal so, der restliche Abend, wie du schon sagst, verlief sehr, sehr durstig. Also sehr, sehr andersrum. Eigentlich nie wirklich durstig, weil immer was zu trinken in der Hand, aber sehr, sehr süffig. Das trifft's eher.
Der war süffig und dann, und das finde ich, mag ich dann auch daran, ich gebe dir recht, am Anfang auch, als ich reinkam, der Spirit war halt, ja, es war halt wie so ein netter kleiner Grillabend, so würde ich jetzt einfach mal, also so war jetzt der Spirit so einfach vom Gefühl her. Das hat sich dann bis kurz nach 0 Uhr dann doch noch relativ, ja, ich würde schon sagen, noch feuchtfröhlicher gestaltet und dann so gegen 0 Uhr, weil auch das muss man ja sagen, dass ja dort sozusagen auch alle ganz normal dort arbeiten gehen. Und dann hieß es, okay, weißt du was, alles super fantastisch. Wer will, kann ja gerne noch wohin gehen. Und das heißt, wir waren dann anschließend im Nachteck. Und das Schöne ist, ich glaube, ich bin das zweite Mal nach dieser wunderbaren Experience bei dieser asiatischen Nacht als Gast auf dem Dienstag da gewesen. Und das ist ja eigentlich die Veranstaltung, wo du regelmäßig spielst und auch ich regelmäßig spiele. Und es war irgendwie interessant, dass man da mal als Gast hingegangen ist. Und ganz liebe Grüße auch an Chris Anderson, der hat bestimmt wirklich in seinem, der hat in seinem Kalender schon gesagt, ach Mensch, um 2 ist hier bestimmt unter der Woche jetzt Feierabend. Ja, da hat er halt nie mit uns gerechnet. Und wenn dann halt so eine Bande von gut gelaunten, sagen wir mal, ein bisschen mehr als 10, ja, Gastronomen und, sagen wir mal, Freunde der Event- und Unterhaltung nicht abgeneigten Menschen da dieses Lokal betreten, kam da auch eine gewisse Energie zustande, die jetzt nicht sagt der Mensch, cool, hier ist gleich Feierabend. Und entsprechend hatten wir dann noch einen schönen Abend im Nachteck. Hab an dem Abend auch das erste Mal einen neuen DJ-Kollegen von uns kennengelernt, nämlich den lieben Tim. Und das muss ich mal sagen, also einfach mal Grüße raus an Tim. Also das ist auch echt eine ganz wilde Persönlichkeit. So würde ich das jetzt einfach mal definieren. Kanntest du Tim vorher schon?
Ich kannte Tim vorher schon, ja, ich habe den lieben Tim auch schon zur Queer as Horse zum Beispiel vermittelt, weil ich ihn wirklich für einen, also eigentlich den talentiertesten Newcomer im Bereich Querbeet zurzeit in Dresden empfinde. Also das ist echt krass, wie gut der mittlerweile auflegen kann. Der hat teilweise bessere Dynamiken drauf im Querbeet-Bereich als ich und das sage ich ganz offen und ehrlich und das empfinde ich wirklich so, also richtig cooler DJ-Kollege, richtig sympathischer Mensch und habe mich da auch drauf gefreut, dass man da irgendwie mal ein bisschen zum Quatschen kommt, weil meistens, wenn man in der Gisela irgendwie miteinander Dienst hat, ist es halt, wir kennen das, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir zusammen Dienst haben, es bleibt aber meistens dabei, dass man irgendwie am Anfang so einen Begrüßungsshot miteinander trinkt, sich kurz Hallo sagt und dann geht halt jeder seiner Wege, beziehungsweise seines Floors und genau. Selbst wenn dann einer eher Feierabend hat und den anderen dann noch besuchen kommt, ist es halt so ein, man steht dem anderen dann halt im Nacken rum, während der seinen Job macht. Also das ist jetzt nicht so ein, man kann jetzt nie wahnsinnig viel quatschen, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Beziehungsweise merkt ihr es ja selber, wenn ihr mal versucht, mit einem DJ, der gerade am Auflegen ist, zu reden, schon alleine bei Musikwünschen, dann merkt ihr ja meistens, das ist relativ, schweigsame Kommunikation so. Da ist relativ wenig Zeit, um da wirklich Sätze auszuformulieren.
Und ich möchte nochmal ganz schnell zwischengrätschen und wirklich an alle lieben DJ-Kollegen, ich mag euch genau auch dafür nämlich sehr, sehr gerne. Ich mag genau die DJ-Kollegen, die nämlich dann, wie du sagst, wo man vielleicht irgendwie, sei es einfach mal ein nettes Wort austauscht, wenn man einfach vielleicht mal Props gibt, wenn irgendwie jetzt gerade ein Übergang oder irgendwas geil gelungen ist. Aber wenn dann die Idee ist, dass ich dort halt eben wirklich eigentlich irgendein Privatgespräch während des Sets machen soll, da komme ich so raus aus meinem Tunnel, in dem ich mich dann im besten Fall irgendwie befinde. Also insofern, Shoutout an alle lieben DJ-Kollegen, die einen nicht zuquatschen, sondern einfach durch, ich sag mal, auch irgendwie eine gute, nette Ausstrahlung, Personality glänzen, ist mir auch ehrlich gesagt um einiges lieber als jemand, der mich dann zuquatscht.
Ja, nee, geht mir ganz genauso. Also dieses, ich stehe ein bisschen dahinter und zeig einfach, hier, ich wollte noch mal kurz vorbeikommen, das reicht doch eigentlich schon völlig zu. Also es ist dann auch niemand böse, wenn ihr dann losmacht oder was auch immer. Ja, reicht völlig. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Gisela Sommerfest war sehr, sehr süffig und wir waren sehr, sehr spät zu Hause und wir hatten geplant, 13 Uhr den Podcast aufzunehmen. Das wäre wahrscheinlich auch, also wenn wir diesen Podcast aufgenommen hätten um 13 Uhr, wäre der wahrscheinlich auch relativ dünne geworden, weil wir wären halt völlig übernächtigt gewesen und ja, dementsprechend kann man nie anders sagen, da haben wir beide einfach ein bisschen zu viel zugemutet, so kurz vor der Podcast-Aufnahme. Wir wussten schon am Anfang des Abends, na, ist das hier eine gute Idee, haben schon immer so im Spaß gesagt, aber 13 Uhr, Podcast-Aufnahme. Und letzten Endes hat das dann dazu geführt, dass wir beide aus unterschiedlichen Gründen, bei dir war es so die technische Seite, bei mir war es wirklich einfach nur, dass ich konnte das Bett noch nicht wieder verlassen, keinen Podcast aufgenommen haben. Naja, aber ihr habt ja auch keinen Anspruch drauf.
Richtig, ey, aber da muss ich nochmal eine Top-Story dazu sagen, und zwar nämlich in der letzten Woche oder sprich an einem Donnerstag, da fand zum Beispiel auch das Campus-Festival in Dresden wieder statt und einer der vorhandenen Künstler dort am Start war, da habe ich mich nämlich später mit dem Tim nochmal drüber unterhalten und fand aber die Story eigentlich so lustig, nämlich Roy Bianco, es waren unter anderem noch da Ikimel, die ein oder andere jetzt vielleicht kennt, weil letztes Jahr mit Keta und Krawall eigentlich schon einen relativ guten, geilen Hit gehabt. Auch jetzt aktuell mit Shiaku eine Nummer, also ist so ein bisschen aus diesem Shiaku Berlin Dunstkreis. Ikimel 42 auf Instagram, könnt ihr gerne mal folgen. Und Ikimel hatte einen sensationellen Auftritt beim Campus Festival und hatte danach natürlich noch Bock auf Party und ist in die Gisela als Gast gekommen. Und dann, ich krieg's leider nicht ganz so geil hinzusagen wie der DJ-Kollege, der mir das geschildert hat. Dann ist halt auch die Frage, um das mal freundlich zu sagen, dann wurde Ikimel in Dresden ein bisschen wieder in die Realität zurückgeholt. Denn ich würde mal sagen, wenn Ikimel irgendwo in Berlin weg ist, kennt die jeder. Und spätestens, wenn der Name fällt, weißt du, 2, 3 Songs. Es war Ikimel mit ihrer besten Freundin, wie gesagt, wohlgemerkt vorher noch maximal gefeiert, auf der Campusparty, war in der Gisela und die beste Freundin stand lachend mit Ikimel am DJ-Pult und hat gesagt, könntest du hier mal einen Song für meine beste Freundin und von meiner besten Freundin Ikimel spielen? Jetzt muss man sagen, der amtshabende DJ hat es dann schön gesagt. Ich habe zu der nur gesagt, also ich kenne nur Ike Hilfgold, wer ist ein Ikimel? So, dann wurde schnell innerhalb der DJs wurde gefunkt, ich habe jetzt hier irgendeine Ikimel. Da war der liebe DJ O2 unten im Keller. So, O2 hat dann sozusagen Kollegen aufgeklärt, hat gesagt, wer Ikimel ist. Ich so, ja, also das passt musikalisch eigentlich am besten in den Keller. So, dann ist Ikimel mit bester Freundin runter in den Keller gegangen zu O2. Und also mir wurde es nur so berichtet. Ich hoffe, das stimmt. Von daher klang es aber relativ plausibel. Hat dort beim lieben Kollegen sich auch was gewünscht von sich wieder. Und da wurde nochmal gesagt, naja, das ist ja eigentlich eher so Rap, Techno, Wave, das läuft bei uns hier im Keller nie. Und dann wurde Ikimel nochmal zu Patrick Hofmann hochgeschickt. Und nichts gegen Patrick, aber ich würde bezweifeln, dass er Keta und Krawall spielen würde. Heißt,
würde ich Ikimel auch nie spielen. Also ich finde ihre Musik auch echt beschissen. Ich glaube, das Problem bei mir, also ich bin froh, dass ich da keinen Dienst hätte. Ich hätte halt wie immer, wenn sich jemand bei mir Keta und Krawall wünscht, gesagt, das finde ich risch beschissen. Weil ich ja wahrscheinlich auch nie gewusst hätte, wer das ist. Muss aber auch sagen, ich finde den Move als Künstlerin auf eine Party zu gehen und sich dort die eigene Musik zu wünschen, selbst wenn das die Freunde sind, richtig maximal unangenehm. Also das hat für mich schon so Michael Wendler, ich höre meine eigene Mucke auf dem Weg zum Gig-Vibes. Also da finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass die Person in die Realität zurückgeholt wurde. Ich habe diese Geschichte ja auch an dem Abend, die wurde ja wirklich legendär rum erzählt und ich finde es auch ein bisschen, schon ein bisschen unsympathisch, irgendwo feiern zu gehen und sich dann seine eigene Mucke zu wünschen, Alter.
Nee, bei mir geht dann halt wirklich sofort so noch so ein altes drittes Windows-Fenster im Kopf aus und ich hab dann, wenn mir das erzählt wird, wirklich das in klaren Bildern vor mir. Und ich finde einfach die Tatsache so lustig, dass die dort von einem Floor in den nächsten wandert und überall mit einer wahnsinnigen Euphorie und Freude sich dort ihre Songs wünscht und überall wird die richtig abtreten gelassen. Also es gibt ja diese zweierlei Sachen. Es gibt ja auch Leute, zum Beispiel, schon ein paar Mal auch erlebt, und das mag der zum Beispiel jetzt nicht, Thema, wenn Purple Disco Machine irgendwo, der ja in Dresden trotzdem auch jetzt vielleicht nicht mehr so viel Clubbing macht, aber doch irgendwo weggeht. War zum Beispiel, weil sie auch war, Purple Disco Machine mal mit seiner, das darf man sagen, weil sie auch mit seiner Frau beim Hutball in Dresden, und da war halt auch ein Kollege, der hat es eigentlich gut gemeint und hat da einen Song von Purple Disco Machine gespielt. So. Und er ist zum Beispiel jetzt so ein Typ, dem das halt voll unangenehm ist. Also ich weiß zum Beispiel auch unten im Fährhaus Kleinschachwitz, wo ich den auch schon öfters mal gesehen habe, dass das, worauf Tino da wirklich gar keinen Bock hat, ist, dass man sagt, ah, oh Gott, mal Purple Disco Machine betritt den Raum, da spiele ich mal sowas von dem. Und ich finde dann einfach dieses Gegenkonstrukt dazu einfach so wahnsinnig unterhaltsam. Also insofern trotzdem, Grüße gehen raus an Ikimel und ich mag Heta und Krawall.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch noch so diese Erfahrung aus meinem ersten DJ-Jahr. Da habe ich tatsächlich in der Boys Bar ja ganz, ganz viel gemacht und ganz, ganz viel gespielt. Und da erinnere ich mich dran, ich möchte jetzt nicht sagen, welche Künstlerin das war, aber es war auch eine relativ bekannte Schlagerkünstlerin vor Ort, die dort in die Bude reinkam. Und ich habe natürlich sofort was von besagter Schlagerkünstlerin angemacht, weil ich mir dachte, ey, cool, dass die hier ist. Und kam dann zu mir ans DJ-Pult und hat gesagt, Alter, ich will den Dreck nie auch noch in meiner Freizeit hören. Und das hat mich so geprägt, dass ich nie, also gut, ich hatte tatsächlich im Luden ja mal die Situation, dass der eine von den drei kleinen Jungs von 01099 war halt im Luden und denen seine Freunde haben sich bei mir die ganze Zeit die Musik gewünscht, ich wusste aber nie, dass der da ist. Und ab dem Punkt, wo die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, das ist er übrigens, habe ich auch oft gehört, die Musik zu spielen. Ich dachte halt einfach, die Jungs von 01099 sehen ja wirklich 0815 aus wie jeder beliebige kleine Junge auf der Straße. Also ich denke mir oft, wenn ich Menschen auf der Straße sehe, es könnte jetzt auch einfach ein Bandmitglied von 01099 sein, weil die ja wirklich sehr, sehr...
Absolut.
Also wie die Backstreet Boys in den 90ern, einfach sehr, sehr beliebig. Die sehen halt einfach aus wie aus einem Modekatalog für aktuelle Jugendtrends ausgeschnitten. Und dementsprechend, ne, konnte ich das gar nicht zuordnen. Als ich dann aber wusste, dass der das ist, habe ich natürlich damit aufgehört, weil ich finde es auch richtig unangenehm, wenn ich irgendwo hingehe und die Leute denken sich, jetzt spiele ich mal was von Lara Likör, weil ich mir denke, Alter, im Leben spielst du doch sonst nie irgendwas von Lara Likör. Dann lass es doch. Also ich finde jetzt auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Purple Disco Machine wäre und gehe jetzt zu irgendeiner Deep House Party und dann kommt dort Purple Disco Machine, finde ich jetzt nie so krass überraschend. Da kann man jetzt schon damit rechnen, dass er als der erfolgreichste Produzent in dem Bereich, weil ganz ehrlich, was machen wir denn alle, wenn wir irgendwo ein bisschen Warm-Up Deep House spielen wollen, dann ist jedes zweite Lied in Purple Disco Machine Remix.
Purple Disco Machine Remix.
So. Ja, also, da finde ich es jetzt nicht so überraschend, aber ich weiß nicht, wenn ich dann so zum Beispiel in Luden reinkomme und da kommt gerade Bailando von Luna und das schwenkt dann um auf Lara Likör mit Bitch, dann denke ich mir so, ja, komm, also ich freue mich natürlich drüber, ist ja süß, ich gehe dann auch hin und sag immer danke, wenn Leute irgendwo mal meine Musik spielen, aber ich find's auch irgendwie mehr unangenehm, als dass ich mich drüber freuen kann.
Ey, das ist halt dann trotzdem ein bisschen wild. Lass mal kurz nochmal einen kleinen Schwenker machen, und zwar, wir hatten ja jetzt schon weiterhin, die EM ist im vollen Gange und toi toi toi, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, hat's ja Deutschland dann immerhin ins Viertelfinale geschafft. Frage, bist du zwischenzeitlich schon mal irgendwann jetzt bei irgendeiner Public Viewing Geschichte gewesen oder eigentlich, oder anders, wie ist deine Emotion? Okay, hau mal raus.
Ich wollte, das ist eine gute Geschichte, da können wir nämlich gleich mal das Thema Ostradom mit abfrühstücken, weil da war ich nämlich am Samstag, wann war der Fußball? Doch, Samstagabend, und wollte Fußball gucken. So, jetzt, wie formuliere ich das jetzt wieder so, dass ich mir nie sämtliche Chancen dort jemals zu spielen verbaue?
Also warte, ich möchte kurz zwischenfahren, ich war da auch für eine Stunde, nämlich nachdem ich mit Markus Becker auf der Bühne in Seidnitz stand, aber das kann ich nachher vielleicht nochmal erzählen. Okay, also ich weiß zumindest die Gegebenheiten. Man muss das erstmal sagen. Also Ostradom ist bei uns hinten im Messegelände in Dresden. So Ostra ein Ostra Beach, genau, ist ein XXL-Areal, nenne ich das jetzt mal, mit zum Beispiel so Sachen, wo so Dinnershows wie Mafia Mia stattfinden, aber auch Firmen-Events. Und dort gibt's jetzt einen Teil, der wurde sozusagen als Beach inklusive, die haben, ich glaube, auch Volleyballfelder, kann das sein?
Haben die, ja, also die haben, ja, ich sag mal so, ich dachte halt, das Konzept wird so ein bisschen, die bauen den alten Puro Beach wieder auf, aber ich finde jetzt so mit den Volleyballfeldern hat das ein bisschen ein Geschmäckle von, wir versuchen den City Beach ein bisschen nachzumachen. Also es hat nie mehr, also durch die, ich weiß nicht, durch diese Volleyballfelder und dieses Sportgeräte ausleihen und so, finde ich es irgendwie, hat so ein bisschen Geschmäckle von kopiert. Und muss aber sagen, dieses Areal an sich ist echt wunderschön. Also wir haben uns dort auch sehr wohl gefühlt und wären dort auch gerne länger geblieben. Aber jetzt kommt wieder das Ding, was ich finde auch, die Leute, die dahinter stecken, will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber die haben das ja grundsätzlich nie besonders gut rausgehabt, wirklich gute Gastronomiekonzepte umzusetzen, die auch funktionieren. Und das war auch wieder, die haben da irgend so ein, wir kommen doch an.
Warte, da würde ich jetzt zwar widersprechen, aber okay, ja.
Das Erste, was mich, okay, können wir ja gleich drüber sprechen. Also ich war wirklich so in dem Motto, also als ich gehört habe, diese Leute machen dort einen Ostra Beach, dachte ich mir, okay, das sind jetzt Leute, die in Dresden dafür bekannt sind, dass sie, naja, sag ich mal, es hat immer alles einen sehr, sehr guten Anschein, aber meistens sind die Abläufe und die ganze Organisation sehr, sehr chaotisch. Und dachte mir, okay, du gibst dem Ganzen jetzt mal mit, da sind jetzt auch ein paar Jahre dazwischen, gibst dem Ganzen mal eine Chance und guckst dir das mal an. Und dann komme ich dorthin und das Erste, was mich begrüßt, ist so ein QR-Code von wegen, hier scannen für Getränkebestellung und Essensbestellung. Was ich natürlich so verstanden habe, wie es gibt hier nur diese eine Möglichkeit, dieses Konzept der Art der Getränkebestellung. Und hab dann natürlich diesen QR-Code gesendet und hab da eine Cola, eine Apfelschorle und Pommes bestellt. So, und dann haben wir uns dort an diesen Abholschalter gestellt. Haben dann nachgefragt nach 5 Minuten, hier müssen wir noch irgendwas machen. Nö, das kommt automatisch bei uns im System an. Standen dort 10 Minuten, standen dort 20 Minuten, standen 25 Minuten, haben nochmal nachgefragt. Neben uns standen derweil schon so 10, 15 Leute, die ebenfalls über den QR-Code bestellt haben und auch sehr, sehr unruhig wurden. Der Erste kam an und sagte, Leute, ich habe hier vor 1,5 Stunden bestellt. Wann seid ihr mal mit meiner Bestellung fertig? Und dann stellte sich raus, okay, dieses Bestellsystem ist halt nicht verknüpft mit dem Kassensystem. Das heißt, wenn du über das Handy was bestellst, kommt das niemals bei diesem Gastropersonal an. Da hat nämlich jemand die Verknüpfung nicht eingebaut. Und dann waren da wirklich die Ersten, die schon richtig ungehalten waren. Wir waren auch schon halb verdurstet, weil es waren halt auch knackige 32 Grad und dieses schöne Holz da aus dem Baumarkt, was man dort hier zur Gestaltung benutzt hat, das hat halt wirklich auch richtig hart die Hitze reflektiert. Und dann habe ich die dort so gefragt, du weißt jetzt schon, dass jetzt hier in den nächsten 2 Stunden sehr, sehr viele Fußballfans kommen werden, die wahrscheinlich alle was trinken wollen und wahrscheinlich alle erstmal nie verstehen, dass man bei euch auch normal bestellen kann, weil das halt so nie ausgeschildert ist. Wollt ihr vielleicht einfach diese QR-Code-Aufsteller wegräumen? Na, das können wir jetzt auch nie machen. Also da mache ich das lieber so, wie es jetzt ist. Ich dachte mir, alles klar. Hab dann dort erstmal jetzt meine Bestellung durchgegeben. Die haben das dann von Hand alles umgesetzt und dann habe ich die mal ein bisschen bei der Arbeit beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt waren dahinter 8 Leute. Nee, 7 Leute standen hinter diesem Tresen. 3 davon waren fürs Essen zuständig.
Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Ich würde kurz sagen, und zwar, es gibt ja 2 Bars. Es gab einmal einer hinter diesem LED-Screen.
Wir waren da der, wo es auch was zu essen gibt.
Ja. Okay. Also direkt vorne, wo du reinstolperst. Okay.
Genau. Und da standen 7 Leute, von denen ich im Getränkebereich waren davon 4 zuständig. Und da kannte ich 2 vom Sehen noch aus dem Puro Beach.
Okay.
Und die haben zu 4 gefühlt, also stell dir vor, jemand bestellt einen Sommersby, dann haben die gefühlt, das ist jetzt natürlich Podcast, kreative Übertreibung, gefühlt zu 4 diese Sommersby-Flasche in der Mitte gehalten und dann zu 4 mit einem Flaschenöffner diese Flasche geöffnet in Zeitlupe. Also die haben wirklich, die haben 3 Leute bedient, gefühlt in 15 Minuten. Zu 4. Das war das langsamste Gastropersonal, was ich, unabhängig davon, dass das System zusammengebrochen ist, dafür konnten die nichts. Aber die waren so unorganisiert. Okay, es war Eröffnungswochenende, alles kein Ding. Aber da waren wirklich Leute dabei, da haben mir auch die Falten im Gesicht gesagt, die machen schon mindestens 30 Jahre Gastro. Da müsste eine gewisse Erfahrung... Nein, Alter, da habe ich mir gedacht, ey, da kenne ich Leute aus dem Luden, die würden das alleine machen. Die würden gleichzeitig noch das Essen dort hinten machen. Also ich war wirklich, wir haben dann irgendwann nach, ich glaube, 45 oder 50 Minuten unsere Apfelschorle, unsere Cola und unsere Pommes bekommen, was ja wirklich jetzt keine große Bestellung ist, haben das dann wirklich, ich habe gesagt, Alter, ich äxt jetzt hier das, wir haben dann die Getränke geäxt und sind mit der Pommes zur Haltestelle gegangen, um uns möglichst schnell eine andere Location fürs Fußballgucken zu suchen, weil wir genau wussten, wenn jetzt hier die ganzen anderen Fußballfans ankommen, ist hier Land unter, dann verdursten wir hier, dann verhungern wir hier, dann geht hier gar nichts mehr, dann gibt's hier Aufstände, gar keinen Bock und sind dann dort weggegangen und ich habe auch das Gefühl, also jetzt so zu großen Veranstaltungen würde ich dort jetzt so schnell nicht wieder hingehen. Mein erstes, das ist ja, ich weiß, das ist immer so hart, aber der erste Eindruck ist eigentlich der, der zählt. Und ich verstehe nie, was mich am meisten aufregt, sind ja, wir reden ja hier öfter mal im Podcast über Events und Konzepte, die mit Cashless Payment arbeiten. Warum denkt sich denn dann immer einer, ja, bei den anderen ist es immer schief gegangen, bei mir wird's schon klappen. Und dann geht's wieder schief. Warum raffen die das nicht, dass niemand Cashless Payment auf die Reihe kriegt in Deutschland, weil wir Kack-Internet haben, weil wir Kack-Infrastruktur für sowas haben und weil ihr alle zu unfähig seid, dann nehmt doch einfach so ein scheiß EC-Terminal und eine Bargeldkasse und kassiert das doch normal. Meine Fresse, da könnt ihr noch ein bisschen Geld waschen, könnt ein bisschen Schwarzgeld wegstecken, ist doch viel chilliger. Und alle Leute kriegen, wenn ich hingehe und sage, ich hätte gerne eine Pommes, eine Cola und eine Apfelschorle, kriege ich eine Pommes, eine Cola und eine Apfelschorle, gebe mein Geld hin und alle sind glücklich. Warum muss das denn immer so eine Scheiße? Scanne den QR-Code. Das ist immer dann cool, wenn es irgendwas effizienter macht. Aber es ist halt richtig sinnlos, wenn das alles richtig hart reinscheißt. Also ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht davon.
Also ich würde mal, gerne reingrätschen, so ein bisschen als einer, der jetzt ja lange in der Gastro gearbeitet hat und dann irgendwie auch so ein bisschen beide Seiten kennt. Also ich finde, das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, und das habe ich aber leider auch festgestellt, also dass da manchmal das Learning nicht das Beste ist. Also erstes Thema, sogenanntes Cashless Payment. Also das heißt, ihr kriegt halt eine Karte oder habt vorher irgendwo einen Account, wo ihr so eine Art Guthaben lebt. Also du musst halt sagen, du musst dazu passend aufgestellt sein. Also ich kann es mal sagen, beim Break the Rules Festival weiß ich, was die alleine daran investieren, um dort sich noch extra irgendwelche mobilen WLAN-Router und irgendwelche Sachen, wie das auch bei Großkonzerten gemacht wird, hinzustellen. Dann ist das Ding eigentlich mittlerweile eine stabile Sache. Problem ist,
das, übrigens muss ich dazu sagen, das einzige Cashless-Payment-System, was ich jemals erlebt habe, was gut funktioniert, Break the Rules und Sonne, Mond, Sterne, und ich glaube, das ist sogar derselbe Dienstleister. Also das waren die einzigen, wo es funktioniert hat. Überall anders hat es nie gut funktioniert.
Nächste Sache, also das verstehe ich zum Beispiel persönlich auch nicht. Also ja, es ist schwierig mit Personal, gerade auch in der Gastro, und ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde einfach, wenn ich jetzt noch in der Gastro arbeiten würde, ich hätte, wenn dann, so eine Bar wie Lebowski, die ich ganz alleine betreiben kann, weil ich wüsste, dort kann ich das genauso machen, wie ich das wollte, weil ich auch in Bezug auf Personal, ich glaube, manchmal maximal durchdrehen würde. Ja, mag sein, dass man das nie so gut macht, wie wenn man jetzt selber eine Bar hat, aber ich gebe dir recht, Thema, drei Leute kümmern sich um ein Getränk, das schmeckt am Ende auch noch irgendwie wahrscheinlich beschissen. Das habe ich in letzter Zeit auch öfters gesehen. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch vor kurzem einen relativ großen, sehr guten Firmen-Event. Aber wenn ich dort einen Cuba Libre bestelle und natürlich, dann kriege ich dort so ein Ding mit Zitronenscheiben und ich denke mir, was ist denn das? So, und dann habe ich, das ist schon leicht übergriffig, aber ist okay, habe ich dann noch gemacht. Ich habe gefragt, du, ist es für dich okay, wenn ich mir den Cuba Libre selber mache? Dann habe ich mir dort bei dem Firmen-Event den Cuba Libre selber gemacht, weil, und auch da muss ich sagen, habe ich mittlerweile auch keine Nachsicht mehr. Denke ich mir, ey, sorry, es gibt wirklich auf YouTube für alle Sachen Tutorials. Das, was wir schon manchmal auch für unsere DJ-Kollegen sind. Und ich finde schon, wenn ich sage, ja, ich kann hier als Barkeeper arbeiten. Ja, ich möchte wenigstens irgendwie einen Cuba Libre, Gin Tonic und so hinbekommen, dass der schmeckt. Und das ist jetzt ehrlich gesagt auch wirklich kein Teufelswerk. So, und wenn ich dann aber natürlich bestimmte Sachen nicht hinkriege, ist das schwierig. Und ich glaube, auch dort bei dem Ostra Beach ist die große Herausforderung, wenn du halt so einem Ding aufmachst, wenn, wie jetzt, EM ist, die Leute sind mittlerweile alle wirklich maximal Fußball gehypt, du machst das an dem Freitag auf, wo einfach Freitag, Samstag nach wie vor die stärksten Umsatztage in der Gastro sind, also Samstag auf jeden Fall, Deutschland spielt sowieso. Ich finde, dort musst du perfekt professionell aufgestellt sein, und da kann ich jetzt zum Beispiel mal eine große Lobeshymne auf die Fanmeiler an den Landungsbrücken in Hamburg senden. Denn ich war ja jetzt vor einer Woche in Kiel und in Hamburg und habe mir am Samstag, Samstag einen schönen Tag auf der Reeperbahn mit allem gemacht und war da unter anderem live beim Spiel Portugal gegen Türkei. die Fläche dort vor Ort an den Landungsbrücken ist ein Public Viewing Bereich, der ungefähr für 12.000 bis 15.000 Leute ausgelegt war. Heißt, ich war um 17.30 Uhr da. Wie gesagt, Spiel Türkei-Portugal. Die Fanmeile wurde danach geschlossen, weil einfach maximal überfüllt und 15.000 Leute. Aber ich habe dort für ein Bier nicht länger als 8 Minuten angestanden. Also die waren so eingespielt oder haben sich dann für so ein Event halt ein System einfallen lassen, das halt einfach funktioniert. Und ich finde zum Beispiel, jeder ist ja dann doch irgendwie relativ kompromissbereit. Also das heißt, wenn du merkst, okay, ich habe hier was ganz, ganz Neues, ich will das geil machen, dann fange ich halt im besten Fall, wie du sagst, vielleicht nur mit Pommes und Bratwurst an, weil ich weiß, das kriege ich relativ schnell, wie man so schön sagt, delivered. Kriege ich schnell raus. Das heißt, wenn ich dort jetzt natürlich denke, ich mache hier noch einen geilen Shishi-Burger und dies und das mit Leuten, die ich mir quasi vorher so aus allen Ecken irgendwie ein bisschen zusammengepflückt habe, ja, dann ist das halt echt ungeil. Und wie du schon sagst, es ist halt, der erste Eindruck zählt. Also du wirst ja wahrscheinlich dort jetzt nie unbedingt nochmal hingehen. So, und das ist halt, das tut mir dann immer für so eine Geschichten leid, weil ich trotzdem ja immer noch der Meinung bin, wenn was Neues gestartet wird, bin ich erstmal irgendwie dafür und man kann auch so gewisse Kinderkrankheiten verzeihen. Und dann ist es aber halt auch manchmal eine gewisse Arroganz, wie du schon sagst. Ich merke, ich habe hier ein System, was nicht funktioniert, aber die Leute können ja auch normal dort zahlen. Dann würde ich natürlich diese QR-Codes dort wegnehmen. Ja. Und das finde ich... Und
ja, ich finde auch, man halt hätte doch einfach zum Eröffnungswochenende sagen können, wir kassieren normal mit Karte und Bar. Also wir haben das ja dann angesprochen und dann hieß es ja auch, naja, aber die Kartenzahlung, die dauert halt ewig, weil wir hier keine Netz haben. Alter, kümmer dich. Also das sind doch Sachen, das musst du doch vorher. Das Kerngeschäft von diesem Areal ist der Verkauf von Speisen und Getränken. Das ist das Einzige, womit die dort Geld verdienen, außer du meldest dich fürs Volleyball an. Aber auch dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du das bezahlen kannst. Also ja, das Kernding, damit dieses ganze Ding Sinn macht, ist, dass da Geld reinkommt. Da muss man sich doch vorher mal Gedanken drum machen und ich finde halt die Lösung zu sagen, naja, also wir haben jetzt hier keinen rischen Empfang für die Kartenlesung, dann stellen wir den QR-Code hin. Vielleicht schon mal drüber nachgedacht, dass die Leute, die dann am Ende mit ihrem Handy sind, so ging es nämlich mir, auch keinen Empfang haben und dann erstmal ewig durch dieses Areal laufen müssen, um eine Stelle zu finden, wo sie die Website hinter dem QR-Code aufrufen können, weil sie sonst gar keinen, also dann ist ja auch für mich kein Empfang, das löst ja das Problem nicht. Also ich fand es einfach so maximal unterstacht, wo ich mir dachte, wie gesagt, ich möchte hier dieses ewige Name-Dropping und auf einzelnen Leuten in der Dresdner Nachtlebensszene rumhacken, möchte ich auch nicht machen, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber da sind wirklich Leute dahinter, einzelne Personen, wo ich mir denke, bei denen ist das halt so der 8. Versuch, wo das einfach strukturell mal schief geht, weil sie irgendwas nie bedacht haben. Und ich denke, irgendwann muss doch mal diese Berufserfahrung kommen, dass man sich sagt, okay, das ist in der Vergangenheit, hat das und das und das nie so geklappt. Sollte ich hier vielleicht mal fürs neue Projekt mir Gedanken machen?
Aber weißt du was, das Schöne ist, ich war an demselben Tag wie du da, nämlich von ungefähr 18 bis 19 Uhr, weil ich
war... Oder haben wir uns wirklich um eine Stunde... Also wir sind 19 Uhr angekommen.
Witzig. Genau, wir haben es wirklich da verpasst, weil ich war vorher unter anderem auch mit noch ein paar Leuten, die wir alle so ein bisschen kennen, auf der Galopprennbahn in Dresden, was den Vorteil hat, dass es einmal bei mir um die Ecke und da fand die große Party, die sich da nannte, Malle Mania statt. So, heißt noch ein bisschen, ich glaube, schleppenden Anfang, waren am Ende, ich würde mal tippen, mittlerweile habe ich ein gutes Auge, also es waren mit Sicherheit irgendwas um die 2.500 bis 3.000 Leute, also auf jeden Fall eine große Masse.
Die tat mir risch leid. Ich habe ja bei einigen die Stories gesehen. Du hast risch gesehen, wie den Leuten die Hitze zu schaffen macht, wie die eigentlich Bock hätten, dort risch abzugehen. Aber du hast dann wirklich so Leute, die dann dort so hingen, wie so Kühe, die so schon ein bisschen ins Alter gekommen sind. So sah das bisher aus.
Und auch da, also ich habe mal insgesamt zugezählt, jetzt gezählt und dazu kam halt die Tatsache, du hattest halt 3 Varianten dort Getränke zu bekommen und du hattest ein, also anders, ich schätze mal so, also 3.000 Leute, du hast eine Veranstaltung für 3.000 Leute. Du weißt auch, dass die, oder sag mal 2.500, dass die kommen werden. Es ist ein heißer Tag, das heißt, die Leute sind durstig, du hast
jetzt... Und es ist eine Mallorca-Party, das heißt, die Leute sind doppelt durstig.
Die sind doppelt durstig. Nur mal so grobe Idee. Wie viel Personal würdest du verteilen so auf deine 3 Bierwegen insgesamt? Also es waren 2 Bierwegen und es war wie so ein XXL-Stand.
Also ich finde tatsächlich so Bierwagen, was ich so beobachtet habe, auch so auf Stadtfesten und so, ab 4 wird's meistens ineffizient, weil man sich dann im Weg steht. Also ich würde genau 4 auf jeden Bierwagen packen, sodass du wirklich in jede Himmelsrichtung einen zum Bedienen hast, der dann relativ gut dort ablaufen kann. Oder halt 3 Leute verteilen quasi auf die Außenwände und einer, der einfach die ganze Zeit nur Bier zapft und rausgibt.
Genau, das ist, jetzt möchte man aber, also da möchte ich jetzt sozusagen nach der Rechnung, also ich kann dir sagen, so wie du es geschildert hast, war es auch. Und jetzt wäre aber meine Überlegung, ich weiß, es kommen 2.500 sehr durstige Menschen. Bin ich der Meinung, dass dann insgesamt 12-mal Ausschankpersonal reicht, um 2.500 Leute, sagen wir mal, auch im Rahmen einer zeitlichen Grenze, ja, sagen wir mal, glücklich zu machen. Also die Antwort kann ich euch gleich sagen, nein, es reicht nicht. So.
Ja, ich finde halt, und 3 Bierwegen sind halt echt ein bisschen wenig, aber ich hätte jetzt auf die Bierwegen nicht mehr Leute gestellt, weil das da kriegt halt trotzdem niemand schneller Getränke, sondern du brauchst dann halt mehr Bierwegen für so viele Leute, die du halt am besten stimmt. So verteilst, dass es keine krassen Massenansammlungen gibt, sondern sich die Leute gut auf die Bierwegen verteilen können. Das wäre
also schlau gewesen. Also vielleicht mal zur Erklärung, also zum Beispiel im Pfarrhaus Klein Schachwitz, so zum Hexenfeuer, da gab es insgesamt 5 Getränkestationen und ich kann euch sagen, auf dem Platz passen, so schön es auch wäre, passen jetzt keine 2.500 Leute. So, und das heißt, schon dort hast du natürlich auch eine gewisse Wartezeit, aber ich glaube, das hat wirklich ganz, ganz vielen Leuten dort halt so ein bisschen diesen Abend versaut und das ist halt ich finde, du hast ja trotzdem meiner Meinung nach immer eine Verantwortung. Heißt, guck mal, bestes Beispiel, wenn du deine Geburtstagsparty machst, du gibst ja trotzdem irgendwie den Leuten ein Versprechen, nämlich, ich bin Lara Likör, wenn ich sage, das ist mein Geburtstagsparty, das heißt, ich gehe davon aus, da sind gute Künstler, da ist das, was irgendwie passen sollte. Und ich finde, wenn du Leuten natürlich dann irgendwie mehr oder weniger auch ein Versprechen gibst, ey, die Veranstaltung geht 13 Uhr los und wird bis 22 Uhr abends dauern, finde ich, kannst du es einfach nicht bringen, dass ab 17 Uhr es keine Getränke mehr gibt. Und das bei insgesamt, weil so war das nämlich dann dort, deswegen sind wir auch weggegangen, weil einfach alles ausgetrunken war. So, und
aber können wir da mal darüber reden, auch da wieder diese Dummheit, ein Veranstalter, der 500 Fässer Bier verkauft, verdient doch viel mehr Geld als einer, der 50 Fässer Bier verkauft. Also man kann ja auch nicht sagen, die haben das gemacht, um zu sparen, sondern das ist einfach nur Dummheit und schlechtes Arbeiten. Die können, also ich meine, der kostet ja, das Bier wird ja wahrscheinlich nie 3,50 gekostet haben.
Könnte
ich mir jetzt nie vorstellen. Ja, ach, weniger, noch weniger gekostet. Nee, ich denke mal, das Bier wird ja dort schon in ordentlichen, wissen wir, 5-6 Euro so einen typischen Groß-Event-Preis gehabt haben. Und da muss ich ja mal sagen.
Vodka Energy 9,50 Euro kann ich dir jetzt direkt erzählen.
Also siehst du, das heißt, du verkaufst einen Vodka Energy oder sagen wir mal 2 Vodka Energy und du hast eine Stunde für Personal, für eine Person komplett bezahlt. Die Kosten vom Vodka Energy und anteilig wahrscheinlich sogar die Standmiete. Also, du kannst ja nur gewinnen, ich versteh's ne. Ich versteh, das ist doch Arbeitsverweigerung. Leute, die wollen doch auch kein Geld verdienen. Die könnten doch so viel, die wissen doch, die Leute kommen. Das ist ja jetzt nie so, wie wenn du sagst, okay, wir haben jetzt das Areal gemietet und machen nur Tageskasse und wissen nicht, wie viele Leute kommen. Da ist das blöd, wenn wir jetzt hier in Vorkasse gehen für 5 Bierwegen. Ist ja was ganz anderes. Aber die wissen ja genau, diese Leute haben Tickets gekauft und die kommen zu, wenn die jetzt nicht gerade auf dem Weg dorthin einen Hitzschlag kriegen und sterben, kommen die. So, ich verstehe es nicht. War das ein externer Veranstalter oder war das jemand, den wir hier kennen? Muss keinen Namen nennen, aber...
Nee, das war, ich möchte so sagen, an der Stelle nicht, also ich hatte dort auch die Anfrage, nämlich als DJ zu spielen, was ich per se gerne gemacht hätte, aber war wie das halt so ist, ich bin halt vorher schon von einem anderen Veranstalter gebucht gewesen, heißt, ich bin dann abends noch weiter nach Stolberg und dachte mir, okay, weißt du was, Stolberg, durch Fußballspiel und Co. fängst du erst, ich sag mal, ein bisschen später an. Kannst du das tagsüber machen? Naja, also mir tut's also insofern leid, weil ich finde, ich habe wirklich schon mal Respekt für den Mut, weil es ist auch wirklich noch ein relativ junger Veranstalter und wir reden dort bei der Gesamtveranstaltung von, ich nenne es jetzt mal Produktionskosten, würde ich sagen, inklusive Ordner und Co., Künstlern und allem, was da war von, also es wird mehr gewesen sein, aber mindestens 50.000 Euro. So, mindestens 50.000 Euro musst du ja auch irgendwie erstmal haben. So.
Ja.
Und dann denke ich mir, okay, ich gebe mir hier ganz, ganz, ganz viel Mühe. Ich mache hier das Ding eben auch nicht irgendwie mit irgendeinem C-Künstler aus dem Mallorca-Bereich, sondern ich sage, nö, ich buche mir hier einfach 10 Künstler. Deswegen auch liebe Grüße an Markus Becker und an Mützekatze DJ-Team, die mich da auch netterweise mit ins Backstage-Spiel reingeschleust haben. Und also es waren da wirklich bestimmte Sachen echt eigentlich auch gut, auch wirklich von der Timetable, von der Erstellung. Also das Potenzial, dass es eine super tolle Veranstaltung wird, ist super gegeben. Und jetzt komme ich mal wieder auf das ganze Große zusammen, Thema Clubsterben und so. Ich glaube, die Leute haben einfach Bock, für Sachen Geld auszugeben, die geil sind. Heißt, auch da kann man wieder was von halten, aber es gibt halt einen Grund, weshalb zum Beispiel Apple für ein iPhone irgendwie und irgendwelche Sachen fast an die 2000 Euro nehmen können, weil du hast am Ende ein geiles Produkt und da sind die Leute bereit, das dafür auszugeben.
Ja, klar.
Ich glaube, die Leute haben keinen Bock mehr auf irgendeine 0815-Scheiße, wo die merken, naja, gut, okay, das wurde jetzt hier so ein bisschen halbherzig zusammengeschustert. Einfach nur mit dem großen Willen, wir wollen gerne euer Geld. Und da merkst du, dort kacken wir, ich glaube auch wirklich, und das wird noch schneller gehen, immer weiter ab. Und das ist ja das, was auch bei vielen Clubs manchmal leider so ein bisschen der Fall ist, wo ich mir denke, ja, wie du schon meinst, da wird kein LJ mehr hingestellt. Da läuft nur noch irgendein automatisiertes Programm. Dann hast du irgendwie Personal, was eigentlich auch keinen Bock mehr hat oder was eigentlich nicht mal in der Lage ist, alleine eine Flasche irgendwie Summersby irgendwie zu öffnen. Und ich glaube dann, ist das einfach auch der Riesengrund, weshalb Leute irgendwann sagen, ey, sorry, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Da gehe ich jetzt hin, wie zum Beispiel in die Gisela, wenn der Donnerstag, der einfach gefühlt nichts kostet und gute Getränke-Special hat, da sind die Leute bereit und sagen, ja gut, okay, dann dauert's halt länger, weil ich hier wenig Geld bezahle. So, aber ich glaube, das ist so eine Abwärtsspirale, in der wir uns da bewegen, wo halt ich auch sorry sagen muss, dass da irgendwie die Branche selber auch schuld ist. Jetzt nicht ich speziell, aber ich hatte es ja erzählt, als ich jetzt vor kurzem bei uns hier im Duplex in Prag bei Timmy Trumpet war. Es war auch ein normaler Clubabend, aber jeder hat dort aus allen Poren ausgestrahlt, ey, wir haben richtig Bock, dass ihr hier da seid. Ihr seid unsere Gäste. Wir wollen, dass ihr Geld ausgebt, aber wir wollen auch, dass ihr hier die bestmöglichste Erfahrung habt in Bezug auf Licht, auf Service, auf allem, was dazugehört. Und dort bockt das dann halt einfach auch Geld auszugeben. Und so geht mir es halt auch so, wenn ich halt denke, nee, also wenn du hier erwartest, dass ich dir einfach nur das Geld in deine scheiß Hütte reinschmeiße für nix und wieder nix. Und mir taten zum Beispiel auf dieser Galopprennbahn halt echt auch, weil ich halt den einen oder anderen dort hinter der Bar auch kannte, echt auch wirklich leid, weil du eigentlich, also ich glaube, das wäre so ein Abend gewesen, ich glaube, ich hätte 15 Uhr, ich hätte meine Sachen dahin geschmissen und hätte gesagt, fickt euch, macht euren Scheiß alleine. Weil es halt wirklich so eine Grundplanung ist, wo ich auch verstehen kann, dass selbst die Mädels dort hinterm Tresen, die ihr Bestes gegeben haben, aber ja, es ist nun mal so, wenn du halt irgendwie locker mindestens nochmal, ich würde mal behaupten, 80% mehr Service- und Barpersonal gebraucht hättest, dann kriegst du das nie abgefedert. Klar, die Leute haben dann halt keinen Bock, du wartest eine halbe Stunde, dann sind die Getränke alle und das ist halt echt so ungünstig und deswegen bin ich ja dann auch weiter in diesen Ostra Beach gedüst und da kann ich euch jetzt, Achtung, sympathisch, damit es nicht immer heißt, nur du setzt dich in die Nesseln. Ich sag dir, wie du das Problem mit dem QR-Code hättest ganz einfach lösen können. Indem du denjenigen, der das dort betreibst, durch Zufall siehst und der dann einfach sagt, du, mach mir mal schnell für Marc und mich 2 Getränke. Und ich kann dir sagen, da kriegst du ganz schnell Getränke, aber das ist jetzt natürlich nicht die Grundidee.
Ja, aber, nee, also ja. Ich kann mir schon vorstellen, wen du da gesehen hast, die Person habe ich auch gesehen und ich habe auch kurz überlegt, Hallo zu sagen, aber meine Lerno war so im Keller, dass ich dachte, ich hau dem die Nase blutig, wenn ich dort jetzt hingehe. Also das, man muss es mal sich so vorstellen, ich bin dort hingegangen, und hab übelst gehumpelt, weil ich halt die 2 Tage davor aufgelegt habe und konnte gar nicht richtig laufen. Bin richtig dorthin gegangen, so auf Schmerzmitteln und war alles nicht gut und hab mich so aufgeregt über dieses beschissene Gastrosystem, dass danach mein Humpeln weg war. Weil ich so wütend war, dass ich einmal vergessen hab, zu humpeln, normal gelaufen bin und dadurch meine Füße wieder eingelaufen hab und alles wieder gut war. Also ich wurde quasi geheilt nur durch meine Wut. Ich hätte dort wahrscheinlich wirklich... Ich habe noch kurz überlegt, die Türsteher irgendwie anzupöbeln. Ich war richtig auf 180. Also, das klingt jetzt zwar dumm, aber wenn ich irgendwo, ich bin ja dort auch ab vom Schuss. Und ich dachte, war ja dann schon so in dem Gedanken, dass ich mir dachte, boah, jetzt finden wir wahrscheinlich auch nirgendwo mehr einen Platz, um Fußball zu gucken. Weil hier können wir ja nicht bleiben. Ich will ja nicht verhungern und verdursten. Also, das wäre ja dumm, dann dort zu bleiben. Wenn ich schon merke, okay, in dem Zeitraum, wo wir da waren, also 19 Uhr bis ungefähr 20 Uhr, wenn man mal die Wartezeit mit einberechnet, da war es einfach schon schwierig und da waren noch nicht so viele Leute da und es kamen aber noch mal ungefähr Es hat sich ungefähr verdreifacht in der Zeit, in der wir dort gewartet haben, die Menschenmasse. Glaube ich, ich dachte mir, Alter, das wird jetzt hier nicht besser werden. Also, ja, Fazit war dann jedenfalls, wir sind stinkewütend weggefahren, sind dann in die Neustadt, da war dann auch wieder die Welt halbwegs in Ordnung. Und haben dann erst versucht, auf dem im Luisengarten Fußball zu gucken. Da waren allerdings die Plätze auch schon alle weg und sind dann letzten Endes in Grubers Welt gelandet. Was dann doch ganz lustig war und ganz cool war, da mussten wir zwar drinnen sitzen, aber dadurch, dass die ja diese Seitenfenster haben, war es doch recht luftig. Und finanziell, sage ich mal so, haben wir dann relativ viel Geld dort gelassen. Also das hätte auch am Ostra Beach landen können, weil wir doch dann 4 Gerichte insgesamt bestellt haben zu zweit und relativ viele Getränke, weil so ein Fußballspiel geht ja auch eine Weile.